Nun, wir haben dann heute Morgen angefangen, uns mit diesem Teil zu beschäftigen, mit dem dritten Teil des Buches, den wir in diesen Tagen uns gründlicher ansehen wollen. Und wir befinden uns jetzt in diesem Abschnitt. Erstens, Gott führt sein Volk zu sich. Kapitel 13 bis 18 wird das beschrieben und da stehen wir mittendrin. Ich werde diese Folie bei Gelegenheit wieder auflegen, also morgen dann, das einfach jetzt einmal zur Orientierung. Und jetzt zu den Kapiteln, die wir heute Vormittag miteinander behandelten. Kapitel 13. Hier wird die Frage erstmals beantwortet, wozu Gott uns errettet hat, damit wir als seine Erretteten, seine Erlösten uns ihm ausliefern. Hingabe. Die Hingabe ist die organische und auch logische Folge der so großen Errettung. Ihr wisst, woher dieser Ausdruck stammt. Die so große Errettung. Darum habe ich das in Anführungszeichen gesetzt. Hebräer 2, Vers 3. Eine so große Errettung. Davon redet der Schreiber des Hebräerbriefs. Also die Hingabe ist die organische und logische Folge der so großen Errettung. Wir haben es uns vergegenwärtigt, auf welchem Weg uns Gott rettete. Menschwerdung und Tod des Retters. Dann im gleichen Kapitel das Gedächtnis an die so große Errettung erneuert die Hingabe. Und dann haben wir als drittes gesehen, dass sich daraus die Willigkeit zur Führung, das heißt die Willigkeit sich führen zu lassen, ergibt. Sollten wir dem, der uns mit einer so großen Errettung errettet hat, nicht vertrauen und uns willig von ihm führen lassen. Dann haben wir uns das Kapitel 14 angesehen und haben dort gesehen, wie Gott Israel in die Klemme führt, Kapitel 14, 1 bis 4, in eine solche Lage, wo das Volk weder vorwärts noch rückwärts kann. Und wir kennen solche Situationen. Und wenn du noch nicht das Vorrecht gehabt hast, in solche Situationen zu geraten, du darfst dich darauf freuen, das steht noch bevor. Situationen, wo du nicht weißt, was du jetzt tun sollst. Wie komme ich da raus? Wohin mich wenden? Wo gibt es hier eine Lösung? Das war nicht ein Zufall oder eine Verkettung von unglücklichen Zufällen, die dazu führte, sondern von Gott geführt. Von Gott so verfügt. Gott führt also Israel in diese Klemme und dann, um diese Klemme eben vollständig zur Klemme zu machen, setzt er den Pharao auf Israel an. Das ist ein bisschen drastisch formuliert. Und hier Israel glaubt an den Herrn. Diese ganze Erfahrung dient der Erziehung. Gott führt sein Volk so, dass es erzogen wird. Und wir müssen erzogen werden zu einem Leben des Glaubens, zu einem Leben des Vertrauens. Wir haben uns mit dem Kapitel 15 zum Teil schon beschäftigt mit dem Lied der Erlösten und da wollen wir heute Abend fortfahren. Das Lied der Erlösten, und wir haben gesehen, als Ergebnis, als Summe dieses Liedes, das Bekenntnis, der Herr ist König. Und darauf folgt die nächste Erfahrung, Mara, Bitterkeit und dort ein Ergebnis, ich bin der Herr, der dich heilt. Und dann als dritter Abschnitt in diesem Kapitel, Elim, Erquickung. Nun, ehe wir uns jetzt Mara zuwenden, will ich noch einmal an das Herz des Pharao erinnern. Wir haben uns ein wenig heute Gedanken gemacht über das Herz des Pharao. Dazu noch eine allgemeine Beobachtung. Es fällt ja jedem Leser des zweiten Mosebuches auf, wie das Herz des Pharao eine ganz wichtige Rolle spielt in dieser ganzen Sache der Errettung, wo Gott seine Macht für sein Volk zur Errettung seines Volkes aufwendet und einsetzt. Da wird immer wieder etwas gesagt über das Herz des Pharao. Und ich habe mich gefragt, warum wird über dieses Herz des Pharao eine solche Geschichte gemacht? Ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Dieses Buch der Errettung, das zweite Mosebuch, zeigt uns, dass die Errettung von Gott ausgeht. Der Ausdruck wird zwar nicht verwendet, aber wir können es doch so sagen. Die Errettung kommt aus dem Herzen Gottes. Und dass es Errettung gibt, und wenn irgendjemand von uns errettet ist, dann liegt es daran, dass Gottes Herz das gewollt hat. Gottes Herz neigt sich uns zu, dem Menschen zu. Und das ist Grund und Ursache für alle Errettung. Was ist denn Grund und Ursache für alle Verdammnis? Nicht das Herz Gottes, sondern das Herz des Menschen. Nun, wir verstehen das nicht immer ganz. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, diese Dinge zueinander in Beziehung zu setzen. Und manches scheint uns manchmal fast widersprüchlich oder logisch nicht aufzugehen. Aber die Bibel stellt es ganz einfach so dar. Die Errettung hat ihren Anlass vollständig in Gottes Herz. Nicht ein wenig in Gottes Herz und ein wenig auch in meinem Herzen. Oder viel in Gottes Herzen und ein wenig in meinem Herzen. Nein, ganz in Gottes Herzen. Ganz aus Gnade. Ganz, weil Gott sich uns zugeneigt hat. In freier, uns nicht geschuldeter Gnade. Und in freier, niemals in uns begründeter Gnade. Die Errettung ist ganz in Gott begründet. Die Verdammnis ist genauso ganz im Menschen begründet. Sie geht aus dem Herzen des Menschen hervor. Das Böse und das Gericht ist die Folge, ist das Verdienst für das Böse, das der Mensch in seinem Herzen hat, was er will und was er tut. Und das scheint mir der Grund zu sein, warum mit solchem Nachdruck gezeigt wird, dass der Pharao im Gericht untergeht. Nicht, weil Gott es in seinem Herzen hatte, den Pharao zu verdammen, sondern weil das Herz des Pharaos so war, wie es war. Aus seinem Herzen ist das veranlasst. Und so müssen wir alles Böse und auch alles Gericht, das uns trifft, immer uns zuschreiben, ganz uns zuschreiben. Und alle Errettung und alles Gute, das uns widerfährt, ganz Gott zuschreiben. Ja, jetzt fahren wir fort. 2. Mose, Kapitel 15, wir lesen zunächst diese Verse. Mara, diese Erfahrung der Bitterkeit. Zweiter Mose 15, die Verse 22 bis 26. Und Mose ließ Israel aufbrechen vom Schilfmeer und sie zogen aus in die Wüste Sur. Und sie gingen 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara,
Bitterkeit. Und das Volk murrte wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn. Und der Herr wies ihm ein Holz und er warf es in das Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht. Und dort versuchte er es. Und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Das muss also irgendwie die Summe auch dieser Erfahrung, dieser Führung sein, dass Israel das lernt, versteht, erfahrt und den Segen davon bekommt, ich bin der Herr, der dich heilt. Nun zunächst ist das eine Führung, die ganz schwer zu verstehen ist. Und wir sollten nicht vergessen, das Volk stolperte da nicht aus Zufall herum 3 Tage, sondern es wurde von Gott geführt. Nun, man kann nicht 3 Tage lang marschieren ohne Wasser. Wir müssen es uns also so denken, dass einfach am Ende des 3. Tages die Wasservorräte aufgebraucht waren und sie nach Wasser Ausschau hielten und Durst hatten und Wasser brauchten. Nun, wir brauchen Wasser. Wir sind so gemacht, dass wir Wasser brauchen. Das ist ein natürliches Bedürfnis. Und endlich sehen sie Wasser nach 3 Tagen. Endlich. Und wir können es uns ganz gut vorstellen, wie sie rannten zu diesem Wasser und sich hinwarfen und dann trinken wollten. Und dann war es bitter und sie spien es aus, konnten es nicht trinken. Hier könnte man irre werden an Gottes Führung, an Gottes Fürsorge, an Gott selbst. Hat denn Gott uns Bedürfnisse gegeben und so geschaffen, dass wir Bedürfnisse haben, um nachher mit diesen Bedürfnissen Spott zu treiben? Das sieht fast aus, als ob Gott zynisch wäre. Aber es ist nicht so, dass Gott zynisch wäre, obwohl das Volk kann das nicht verstehen und darum murrt das Volk. Sie murren wieder Mose und damit murren sie gegen Gott. Sie sind unzufrieden. Nun, Gott will dieses Volk nicht umkommen lassen und er lässt es auch nicht umkommen. Das Volk bekommt zu trinken, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Aber zuerst muss es lange mit diesem ungestillten Bedürfnis leben. Und das ist bitter. Ungestillte Bedürfnisse gehört zu den Erziehungsmitteln Gottes. Wir haben Wünsche und Gott erfüllt sie uns nicht. Und wir haben Bedürfnisse, natürliche Bedürfnisse und Gott erfüllt sie nicht. Auf alle Fälle nicht so, wie wir es gerne hätten und nicht alsbald und manche Dinge gar nicht. Ist denn Gott ein zynischer Gott? Ist Gott böse? Nein, das Problem liegt anderswo. Es ist jemand anders, der böse ist, nicht Gott. Der Mensch, wir sind böse. Und weil wir so sind, muss Gott uns solche Wege führen. Weil wir anders nicht lernen, dass er Gott ist. Und dass er unser Versorger ist. Und dass unser Glück darin besteht, auf seine Stimme zu hören. Und dass es kein höheres Glück geben kann als dieses. Ungestillte Bedürfnisse. Bitterkeit, es ist nicht das erste Mal, dass wir in diesem Buch von Bitterkeit lesen. Das Wort kommt in Kapitel 1 schon vor. Kapitel 1. Vers 14. Die Ägypter machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst. Und wir haben dort gesehen, dass diese Bitterkeit von Gott gesandt war. damit das Volk wiederum an den Gott der Väter und an die Verheißungen, die Gott den Vätern gegeben hatte, zu denken beginne. Und zu diesem Gott rufe, weil Gott dieses Volk retten wollte. Und hier wieder Bitterkeit. Die Geschichte Hannas und Samuels zeigt uns genau die gleiche Sache. 1. Samuel Kapitel 1. Hier haben wir eine Frau und sie bekommt keine Kinder. Auch das ist ein natürliches Verlangen der Frau, Mutter zu werden. Und sie bekommt keine Kinder. Und das dauert Jahre. Und sie hat immer noch keine Kinder. Und dann ist erst noch eine Rivalin da, die sie herausfordert. Und es ihr noch schwerer macht, das zu tragen, was ihr schon schwer genug ist. Und dann heißt es, dass schließlich ihr Gemüt bitter wurde. 1. Samuel 1, Vers 10. Sie war bittern Gemüts. Gott machte dieser Frau das Leben bitter. Er ließ sie Bitteres kosten. Tränkte sie mit Bitterem. Weil er ihr Höheres geben wollte, als sie begehrte und wünschte. Ja, er wollte ihr einen Sohn geben. Er gab ihr sogar mehrere Söhne dann. Aber er wollte sie ihr in einer Weise geben, dass ihr Sohn oder ihre Söhne zu einem Segen wurden, ja, für das Höchste. Nützlich und brauchbar wurden. Und darum führte er Hannah zuerst so, bis sie so weit war, dass sie nur noch sagte, jetzt will ich nur noch eins, dass dein Wille geschieht. Und wenn du, oh Gott, mir einen Sohn gibst, dann gehört er dir. Alles kommt von dir und alles soll dir gehören. Und offensichtlich musste Hannah diese Jahre zuerst so geführt werden, bis sie bereit war. Bis sie wirklich da war, wo sie nichts wollte für sich. Es ist ja so natürlich, dass man etwas will für sich, seine Wünsche und seine Bedürfnisse stillen. Aber Gott will uns zu Höherem erziehen, dass es Höheres gibt, als dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Und so bekommt sie Samuel, und Samuel wird dem Herrn gegeben. Und Samuel ist ein Knecht Gottes, ein Prophet Gottes, und durch Samuel wird David ins Volk Gottes eingeführt, und unter David wird das Volk zurückgeführt auf die Höhe seiner Berufung. Dieser unermessliche Segen für das Volk Gottes begann mit dieser bitteren Erfahrung. Denn Gott wollte diesem Volk das Höchste geben. Und so lesen wir hier in 2. Mose 15, im Vers 25, dort stellte er ihm Satzung und Recht, dort versuchte er es. Das sind Erfahrungen, Situationen, Wege, auf denen wir lernen, in einer Weise auf Gottes Wort zu hören, wie wir es sonst einfach nicht können, Dort kann Gott zu diesem Volk reden von seinem Recht, von seinem Willen, von seinen Satzungen. Und es heißt dann im Vers 26, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst. Also darum muss es gehen, dass das Volk lernt zu gehorchen. Und wir müssen gehorsam lernen. So wie wir lernen müssen, dem Herrn zu glauben, das war die Erfahrung am Schilfmeer, so müssen wir lernen zu gehorchen. Wir sind errettet worden zum Gehorsam. Es ist ein ganz verkehrter Gedanke, der allerdings ziemlich bald aufkommt und auf den wir ziemlich schnell und gern hereinfallen, dass Gott uns durch Gnade errettet hat, das heißt, er hat uns alles vergeben und er ist ja gnädig und er nimmt es darum auch nicht so genau und jetzt kann ich so leben, wie ich will. Das haben manche gedacht, schon zur Zeit des Apostels Paulus. Manche haben so gedacht. Und so musste der Apostel Paulus und auch die übrigen Apostel es ganz deutlich lehren, es ganz deutlich machen, dass wir zum Gehorsam errettet worden sind. Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 1, dass er dazu berufen ist, den Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten. Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam. Oder Gehorsam des Glaubens. Gott glauben heißt Gott gehorchen. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Petrus sagt, dass die Christen Kinder des Gehorsams sind. 1. Petrus 1, Vers 14. Alles Kinder des Gehorsams. Ja, man kann sogar sagen, dass Gehorsam so das Grundmotiv des ganzen 1. Petrusbriefes ist. Es geht da um Leiden, ja, Leiden und Herrlichkeit. Aber was die beständige Schlussfolgerung ist, auf die Petrus immer wieder kommt, das ist Gehorsam. Und zwar Gehorsam in allen Bereichen. Gehorsam Gott gegenüber, Gehorsam gegenüber den Behörden, Gehorsam im Verhältnis Mann und Frau, Gehorsam in der Gemeinde, seid untertan den Ältesten. Gehorsam geht durch diesen ganzen Brief. Gehorsam. Und beachten wir einmal, wie Petrus seinen Brief eröffnet. Er sagt, wir sind erwählt zum Gehorsam. Und wenn wir Erwählung hören, denken wir doch an Gnade. Erwählung heißt, alles geht von Gott aus. Nicht Leistung. Gottes erwählende Gnade steht am Anfang der Errettung. Und daraus folgert Petrus, aus dieser Tatsache, alles geht von Gott aus, daraus folgert er die Notwendigkeit zum Gehorsam. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Auserwählt zum Gehorsam. Dazu hat Gott uns auserwählt, dazu hat er uns errettet, dazu hat er uns erlöst und er führt uns jetzt so, dass wir gehorsam lernen. Gott besteht einfach darauf. Er besteht darauf, dass wir lernen, ihm zu gehorchen, seinen Willen und seinem Willen zu unterwerfen. Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören werdet, oder du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst, und tun, was recht ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote, und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt, ich bin der Herr, dein Arzt. Was waren denn diese Krankheiten? Die Krankheiten Ägyptens. Oder was war die Krankheit Ägyptens? Schlagen wir einmal 2. Mose 5 auf. 2. Mose 5. Von Vers 1 an.
Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lasst mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Da sprach der Pharao, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören soll? Das ist die Krankheit Ägyptens. Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Ich bin der Pharao, ich mache, was ich will. Ich lebe mein Leben, ich lasse mir von niemandem reinreden. Das ist die Krankheit Ägyptens. Und von dieser Krankheit müssen wir geheilt werden. Wir müssen einfach. Und damit wir von dieser Krankheit geheilt werden, führt uns Gott solche Wege, wo wir lernen, uns seinem Willen zu unterwerfen und wo wir immer wieder sagen, Herr, ich will deinen Willen tun. Ich will dir gehorchen. Und offensichtlich lernen wir das nicht anders als durch bittere Erfahrungen, durch Enttäuschungen. Das ist die schlimmste Krankheit, die den Menschen anhaften kann. Dass er sagt, ich mach, was ich will. Mir hat niemand reinzureden. Nun, man hört nicht so oft davon, dass man von dieser Krankheit geheilt werden müsse. Wo man ja sehr viel von Krankenheilung redet heute und immer wieder sich darauf beruft, der Herr ist da, der Herr unser Arzt. Nun, ich nehme an, dass wir alle daran glauben, dass der Herr das Gebet des Glaubens erhört und dass er wirklich auch Krankheit heilen kann. Und dass wir das auch erfahren haben immer wieder. Aber hier geht es um eine Krankheit, die viel, viel schlimmer ist und von der wir geheilt werden müssen und wo Gott gesagt hat, von der werde ich dich heilen. Was körperliche Krankheit betrifft, haben wir keine solchen umfassenden Verheißungen. Aber von dieser Krankheit müssen wir geheilt werden. Von der Krankheit Ägyptens. Von der Krankheit des Eigenwillens. Und beachten wir hier diese besondere Anweisung, die Gott dem Mose gibt, welche dieses bittere, untrinkbare Wasser süß macht. Er weist ihm ein Holz und er wirft dieses Holz ins Wasser. Und ich denke nicht, dass das ungezügelte Fantasie ist, wenn wir hier bei Holz an jenes eine Holz denken, an dem der Sohn Gottes hing. In den Mosebüchern wird das Kreuz, wo es erwähnt wird, Holz genannt. 5. Mose 21. 5. Mose 21. Verse 22 und 23. 5. Mose Kapitel 21. Die Verse 22 und 23. Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht auf dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben, denn ein Fluch Gottes ist dein Gehängter. Diese Verse werden im Galaterbrief zitiert. Galater 3, Vers 13. Und dort wird ganz deutlich gemacht, dass dieses Holz das Holz ist, an dem Jesus als Lamm Gottes hing. Galater 3, Vers 13. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 21. Und so haben wir schon Anlass, wenn hier in 2. Mose 15 einfach steht ein Holz, an jenes Holz zu denken, von dem Mose später schreibt und damit vom Holz spricht, an dem Christus hing. Das also ist das Mittel, welches dieses zuerst bittere, ungenießbare süß macht.
Nun, warum wird uns das Leben bitter oder werden uns solche Erfahrungen bitter? Ja, weil wir etwas begehren, weil wir etwas wünschen. Und wir bekommen nicht, was wir wünschen und so, wie wir es wünschen. Und wir denken, solange wir das nicht haben, ja, können wir nicht zufrieden sein. Schon so lange bete ich das für einen Mann und ich habe immer noch keinen Mann. Und immer nur auf dieses eine ausgerichtet und dieses Bedürfnis ist nicht gestillt und die Seele wird bitter. Oder es können auch Erfahrungen sein. Es ist normal und zu erwarten, dass wir im Umgang miteinander, dass wir einander ermuntern, einander zur Hilfe sind, einander beistehen. Und das dürfen wir voneinander erwarten. Es ist keine falsche Erwartung, keine schlechte Erwartung, aber manchmal wird diese Erwartung nicht erfüllt. Und manchmal lässt es Gott unser Leben, dass gerade von denen, wo wir Hilfe und Beistand erwarteten, dass sie sich gegen uns wenden oder uns hintergehen. Das ist furchtbar bitter. Bitter ist das. Dann tränkt uns Gott mit Galle. Und solange wir uns dagegen auflehnen, wird es immer bitterer. Was ist es, dass dieses Untrinkbare, dieses Ungenießbare, dass wir durchaus nicht schlucken können und nicht schlucken wollen, was ist es, dass es genießbar, sogar süß macht, das Holz? Das Holz. Einmal das Wissen darum, dass der Herr selbst durch all das hindurchgegangen ist. Alles, was er doch erwarten durfte normalerweise, wurde ihm verweigert. Er hätte es ja erwarten dürfen, dass man ihn ehrt, man hat ihn entehrt. Er hätte es erwarten dürfen, dass man ihm vertraut, man hat ihm nicht vertraut. Er hätte es erwarten dürfen, dass man ihm Dank weiß für alle Wohltaten, die er seinem Volk erwies, als er unter ihnen war. Man wusste ihm keinen Dank dafür. In Propheten Jesaja steht prophetisch von ihm, ich habe mich umsonst abgemüht. Ja, und am Kreuz wurde er mit bitterer Galle ganz buchstäblich getränkt. Das gab man ihm zu trinken. Und hier sehen wir, wie der Herr uns vorangegangen ist in allem. Und sobald wir das sehen, dann können wir diesen Gedanken nicht mehr unterhalten, dass Gott in irgendeiner Weise mit unseren Wünschen und Bedürfnissen Spott treibe. Er tut es nicht. Wirklich nicht. Er empfindet mit uns. Er weiß, was es heißt. Und er ist da hindurch. Und dann in noch einer Weise wird uns das sonst Bittere und Ungenießbare süß. Da, wo wir das Kreuz für uns persönlich annehmen. Was ist denn das Kreuz? Das Kreuz ist nichts anderes als Gottes Willen für unser Leben anzunehmen. Weil der Mensch Jesus den Willen des Vaters annahm und sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ging er diesen Weg und endete am Kreuz. Das ist das Kreuz. Und wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf. Das heißt, dass ihr Gottes Willen sein Fügen und Schicken, was er sendet, in unserem Leben wirkt, dass wir es aus seiner Hand annehmen. Uns unter seine mächtige Hand demütigen und bekennen, dass alles geht von dir aus. Und sobald wir aufhören, uns aufzulehnen, dagegen, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, dass man uns dreckig mitgespielt hat und so weiter, sondern uns darunter beugen und sagen, auch das ist in deiner Hand. Auch wenn Menschen sich schuldig machen dabei, du wirst mit ihnen fertig auf deine Weise, aber dass mir das zustößt, und mir geschieht, hier und jetzt und in dieser Weise, geht von dir aus. Und ich beuge mich unter deine mächtige Hand, unter dein weises und gerechtes Fügen und Schicken. Und was passiert? Das, was wir vorher durchaus nicht schlucken konnten. Wir können es nicht allein schlucken, sondern es wird uns zur Erquickung, zur Stärkung, zum Leben, sogar zur Wonne, dass wir sogar unter Tränen und mit wundem Herzen und mit Schmerzen der Seele
Gott danken und ihn anbeten können.
Er warf das Holz ins Wasser und dann wurde das Wasser süß. Und es heißt hier, dort versuchte er es. Ja, Gott versucht ja sein Volk. Nicht zum Bösen, wie der Satan. Satan versucht uns zur Sünde, damit wir sündigen. Gott versucht uns nicht zum Bösen. Er prüft uns, er versucht uns, um uns zum Guten zu erziehen. Wie Abraham. 1. Mose 22. Es geschah nach diesen Dingen, da versuchte der Herr den Abraham. Und rief ihm, Abraham, Abraham. Und was tun wir, wenn Gott uns versucht? Herr, hier bin ich. Ja, das Dümmste, das wir tun können, ist, dass wir uns dagegen auflehnen, gegen Gottes fügen und schicken. Das ist das Dümmste, das wir tun können. Gott führt uns in Situationen hinein. Und wenn wir uns dagegen auflehnen, und es nicht annehmen? Ja, dann kann es sein, dass Gott uns befreit von dieser Not, aber er wartet und dann wird er uns wieder hineinführen in eine solche Situation. Dann wird er uns wieder prüfen, ob wir diesmal bereit sind, Stille zu halten und von ihm anzunehmen, was er gefügt hat. Und wenn wir es nicht lernen, ihm wieder aus der Schule laufen, dann wird er es wieder machen müssen. Wiederholen, so lange wiederholen, bis wir es gelernt haben, es von ihm anzunehmen. Denn er besteht darauf, dass wir gehorsam lernen und seinem Willen zu unterwerfen und seiner Hand anzubefehlen, uns zu demütigen unter seine mächtige Hand. Nach Mara kommt Elim, Erquickung. Ich finde das einfach wunderbar, wie sich an diese schwierige Erfahrung, diese Prüfung von Mara schließlich Elim an. Sie kamen nach Elim, daselbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich daselbst an den Wassern. Keine Prüfer. Auch nicht Lohn für irgendetwas. Nein, sondern einfach ein Ausdruck der Freundlichkeit und Güte Gottes. Und er weiß wirklich, dass wir als Menschen, dass wir es nicht ertragen, immer geprüft zu werden. Wir ertragen es nicht, es würde uns zu viel. Und nachdem er uns durch Prüfungen hindurchgeführt hat, führt er uns auch manchmal einfach Zeiten, wo wir unbeschwert und unbekümmert uns seiner und all der Dinge, die er fügt und schickt, einfach freuen können. Ohne Kampf, ohne Sorge, uns einfach seiner freuen können. Seiner freuen können, des Daseins freuen können, wie hier Israel im Schatten, Palmbäume, Wasserquellen, Erquickung, Labsal, ja, das brauchen wir auch. Und so wechselt das eine mit dem anderen im rechten Maß ab, genauso, dass wir es zu tragen vermögen. Wann haben wir angefangen? Bitte? Um 8 Uhr angefangen. Gut. Ein bisschen später als 8 haben wir angefangen. Nein, ich frage deshalb, sonst machen wir hier Schluss. Noch ein bisschen weiter. Also, gut. 2. Mose 16. Eine nächste Erfahrung. Es ist zwar ein längeres Kapitel, aber ich will hier ohnehin nur auf das, was mir die Hauptbelehrung aus diesem Kapitel erscheint, eingehen. Kapitel 16, das habe ich wie folgt eingeteilt. Zuerst Mangel und Versorgung.
Erstens Mangel und Versorgung, Kapitel 16, Verse 1 bis 12. Dann zweitens Abhängigkeit und Genüge, die Verse 13 bis 30. Und dann drittens Gedächtnis der Fürsorge. Ein Gedächtnis der göttlichen Fürsorge, sie sollen vom Manna aufbewahren, in einem Krug, zum Gedächtnis, dass Gott sein Volk mit Manna ernährte. Mangel und Versorgung, Kapitel 16, Verse 1 bis 12. Lesen wir hier die drei ersten Verse. Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai ist, am 15. Tag des zweiten Monats, nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und wieder Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung Hungers sterben zu lassen. Ja, der Unglaube ist sehr töricht, das sehen wir hier. Genauso töricht sind wir, sobald wir in den Umständen vergessen, dass Gott Gott ist und nur noch die widrigen Umstände sehen und Gott nicht mehr vertrauen. Der Unglaube macht uns ganz einfach zu Toren. Denn es ist wirklich in keiner Weise einzusehen, was denn das für einen Sinn haben sollte, dass Gott das Volk erlöst auf diesem Weg, auf dem er es erlöst. Dass er es vor dieser Bedrohung bewahrte und herausrettete am Schilfmeer durch ein Wunder. Dass er es bis hierhin geführt hatte, um es nachher dort sterben zu lassen. Das ist einfach undenkbar. Wenn uns Gott errettet hat und all das aufgewandt hat, um uns zu retten, dann wird er uns nicht umkommen lassen. Stark ist meine Jesu Hand und sie wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Es ist einfach so. Aber der Unglaube sieht das nicht mehr. Und wir würden denken, jetzt hätten sie doch genügend erfahren, wie Gott für dieses Volk streitet. In Ägypten, wie er dort den Pharao niederrang, am Schilfmeer, nachher dort an den bitteren Wassern. Aber kaum kommt eine Schwierigkeit, ist alles wieder vergessen. Und das zeigt uns, wie der Glaube an Gott wirklich etwas ist, das unserer Natur nicht gegeben ist. Sonst nicht gegeben. Von Natur sind wir ungläubig, vertrauen wir Gott nicht. Und handelte Gott auch nach unserer Errettung an uns, nach unseren Wünschen und nach unserem Willen und nach unseren Vorstellungen, ja, dann wären wir alle längst umgekommen. Hier sagten die Kinder Israel, besser zurück nach Ägypten und mit den Ägyptern sterben als in der Wüste. Was wäre gewesen, wenn Gott ihnen nach ihrem Wunsch getan hätte? Sie hätte zurückgehen lassen, ja, sie wären glatt umgekommen. Und so danken wir Gott dafür, dass das ganze Werk der Errettung, dass er das wirklich nicht abhängt von unserem Willen. Es hängt ab von Gottes Gnadenwillen, wirklich. Und wäre es nicht Gottes gnädiger Vorsatz, uns zu erretten, dann würden wir, auch nachdem wir die Errettung erfahren haben, nicht am Ziel anlangen. Und darum sorgt er dafür, durch seine Art, wie er uns führt, dass bei uns der Glaube immer wieder geweckt wird. Denn wir müssen glauben. Das nimmt er uns nicht ab. Aber er lehrt uns zu glauben. Der Hebräerbrief sagt uns, dass er sich da für uns verwendet in einer solchen Weise, dass wir hindurchgerettet werden durch diese Welt. Und wir können im Zusammenhang mit dem Lukas-Evangelium sagen, der Herr sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Durch seine beständige Fürbitte, durch sein Führen, durch seine Erziehungsmaßnahmen sorgt er dafür, dass der Glaube doch nicht aufhört. Auch wenn er immer wieder einbricht. Aber dass er doch immer wieder da ist. Aufflammt, auflebt, da ist. Denn wir müssen glauben. Wir werden nur durch Glauben gerettet.
durch Glauben zu Glauben. Und im Glauben gehen wir durch diese Welt und er bringt uns auch den Gehorsam bei. Aber er lässt uns nicht. Und er wirkt an uns. Und lehrt uns und führt uns so, dass wir immer wieder doch das wollen, was er will. Und so kommen wir sicher am Ziel an. Nun, Sie sind jetzt einen Monat unterwegs gewesen. Gerade einen Monat. Es ist der 15. des zweiten Monats. Am 14. des ersten Monats, in jener Nacht, hatten Sie das Passa geschlachtet. Dann waren Sie ausgezogen. Und jetzt waren Sie einen Monat unterwegs gewesen. Und wir müssen annehmen, dass Ihnen hier die Lebensmittelvorräte ausgegangen waren. Natürlich hatten Sie Lebensmittelvorräte mitgenommen, auf Ihren Eseln und Kamelen und was noch. Und die waren Ihnen ausgegangen. Und jetzt erhebt sich die Frage, und jetzt wie weiter? Was jetzt, Mose? Mose, los! Was jetzt? Wir haben nichts zu essen. Und sie murren wieder Mose, und sie murren damit wieder Gott, und dann redet Gott zu Mose, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde euch Feuer vom Himmel regnen lassen. Nein, gerade das steht nicht da. Gerade das steht nicht da. Ja, das wäre doch das Erwartungsgemäße gewesen. Ein Volk, das Gott so herausfordert, das allen Grund hat, diesem Gott zu vertrauen, vertraut ihm nicht, entehrt ihn durch seinen Unglauben. Gott antwortet in Gnade. Es ist Gnade, dass wir errettet wurden. Es ist Gnade, dass wir hindurchgetragen werden. Nun, die Gnade ist wirklich das einzige Mittel. Wirklich das einzige Mittel, das uns erziehen kann, auch zur Heiligkeit. Es ist wirklich das einzige Mittel. Allerdings die Gnade falsch verstanden. Die führt den Menschen zur Ausschweifung. Davon redet Judas. Aber die Gnade richtig verstanden, ist das einzige, das uns zur Heiligkeit erziehen kann. Und wie geht es uns immer wieder? Wenn wir wieder erfahren, wie der Herr uns vergibt, uns nicht allein vergibt, uns segnet, uns Gutes tut, uns lehrt, uns bewahrt, uns weiterführt, sogar unsere Torheiten und unsere Bosheiten so verwendet, dass wir daraus lernen und nachher weiser geworden sind, als wir vorher waren. Seine Gnade, die beschämt uns dermaßen wie nichts anderes. Es ist seine Gnade, die uns vor ihm demütigt, dass wir uns vor ihm beugen. Und uns vor ihm niederwerfen. Und das beabsichtigt er mit seiner Gnade an seinem Volk. Ja, er antwortet auf das Murren des Volkes auf diese Weise, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Brot vom Himmel, das Manna. Mangel und Versorgung. Der Mangel wird durch Gott selbst ausgefüllt vom Himmel. Aber er versorgt uns auf eine solche Weise, dass wir eben dadurch erzogen werden wiederum. Dass wir lernen. Sie hatten Lebensmittelvorräte gehabt für einen Monat, dann waren die aufgebraucht. Solange man Lebensmittelvorräte hat, etwas da in das, im Gepäck, das die Esel trugen, und man jeden Morgen da das hervorkramen konnte, da fühlt man sich irgendwie auf der sicheren Seite. Aber keine Vorräte zu haben, ja, das ist uns gar nicht geheuer. Gott aber wird dieses Volk versorgen, er wird es ernähren, indem er ihm jeden Tag nur das gibt, was es braucht, mehr nicht. Und es sogar so einrichtet, dass sie gar nicht Vorräte sammeln können, dass es gar nicht geht. Und das lehrt das Volk, dass es vollständig auf Gott angewiesen ist. Aber eigentümlicherweise hätten wir es lieber anders. Wir hätten einfach lieber einen Vorrat, der uns einfach auf unabsehbare Zeit hin reicht. Einen großen Vorrat, den wir einfach immer selber anzapfen können. Da, in der Hand, selber die Hebel in der Hand, der Steuer und so weiter. Und irgendetwas in uns widerstrebt, die Sache ganz Gott zu überlassen und täglich von ihm abhängig zu sein. Woher kommt denn das? Woher kommt denn das, dass das uns irgendwie unangenehm ist? Das ist Misstrauen. Wir fühlen uns sicherer, wenn wir ein großes Bankkonto haben, als wenn wir die Verheißungen Gottes haben. Ich weiß noch, das war vor Jahrzehnten, ja über 20 Jahre. Das war gerade die Zeit, dass ich anfing, die Bibel zu lesen. Ich war noch nicht wiedergeboren und da begann ich so sonntags Gottesdienst aufzusuchen. Und dann hat einmal ein Pfarrer in einer evangelischen Kirche, in einer reformierten Kirche in der Schweiz einmal gepredigt über die Bibel und was die Bibel dem Christen bedeutet. Und dann hat er einen Inserat erinnert, das damals in den Schweizer Zeitungen stand, von irgendeiner der Schweizer Bank. Und zwar, dieses Inserat hatte folgende Schlagwort: des Schweizers liebstes Büchlein. Ja, was ist das? Das Bankbüchlein. Natürlich. Wirklich. Ja, und der Pfarrer hat damals darüber geredet, eigentlich sollte das des Schweizers liebstes Büchlein sein. Das Buch. Aber es ist wirklich so, wir fühlen uns sicherer, wenn wir ein Bankbüchlein haben mit genügend Geld drauf, als wenn wir nur dieses Büchlein da haben. Ja. Dieses Papier kann ich ja nicht essen. Ja. Das ist ein böses erstes Unglauben. Und Gott muss das uns irgendwie zeigen. Und zwar zeigt er es uns auf diese Weise. Lehrt er uns, wie unser Herz ist. Wir sollen darüber erschrecken, dass wir so sind. Und wir sollten dankbar sein, dass Gott es so eingerichtet hat, dass wir von ihm abhängig sind, Tag für Tag. Denn wir vertrügen es gar nicht, auf Vorrat alles zu bekommen. Wir würden das alles nicht brauchen. Wenn wir alles hätten und nicht mehr von Gott abhängig wären, wir würden von ihm abirren. Wenn Gott uns überlässt, wir irren ab. Und so hat Gott es so eingerichtet, dass wir gar nicht anders können, als dass wir ihn täglich suchen müssen. Wir müssen uns täglich von ihm abhängig machen. Herr, da bin ich, bewahre mich auch heute. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so gebetet hast. Am Morgen früh, wenn du aufstehst. Oh Gott, bewahre mich auch heute in der Furcht Gottes. Bewahre mein Herz auch heute in der Furcht vor dir. Bewahre mich vor Torheit heute. Auch heute werde ich Einfälle haben, törichte Einfälle, böse Einfälle haben. Bewahre mich vor diesen Dingen. Der hat uns gelehrt, so wie wir jeden Tag für das Brot beten, dass wir auch jeden Tag beten, dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Gib uns unser tägliches Brot und bewahre uns vor dem Bösen. Das ist ein Ausdruck der völligen Abhängigkeit von Gott. Und wir sind auf ihn angewiesen, dass er uns auch das geistliche Leben Tag für Tag erhält. Wir haben es nicht in der Tasche. Wir hätten es ja so gern selbst in der Tasche. Wir haben es nicht. Wir haben Gott und das Heil nicht in der Hand. Aber wir sind in seiner Hand. Das ist ja eigentlich ist das ja, kann uns ja gar nichts Besseres passieren. Wir sind in seiner Hand. Er verfügt über uns, wir können nie über ihn verfügen. Aber er verfügt über uns. Das Heil, auch die Heilsgewissheit, ist nicht in unserer Hand. Alles in Gottes Hand. Er gibt uns das Heil, er gibt uns auch die Gewissheit des Heils. Wir sind wirklich auf ihn angewiesen. Dass er uns auch den Glauben und die Freudigkeit, die Zuversicht, den Glaubensmut ernährt und erhält. Tag für Tag. Und so richtet er es ein, dass sie jeden Tag das sammeln können, was sie gerade für diesen Tag brauchen. Lass uns noch zwei Verse dazu lesen, die uns wiederum etwas aussagen über das Herz des Menschen. Lesen wir die Verse 16 bis 20. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat, sammelt davon ein jeder nach dem Maße seines Essens, einen Gomer für den Kopf nach der Zahl eurer Seelen sollt ihr nehmen, ein jeder für die, welche in seinem Zelte sind. Und die Kinder Israel taten also und sammelten der viel, der wenig. Und sie maßen mit dem Gomer, da hatte wer viel gesammelt hatte nicht übrig, wer wenig gesammelt hatte, dem mangelte nicht. Sie hatten gesammelt, ein jeder nach dem Maß seines Essens.
Das ist eine ziemlich rätselhafte Sache, wie das vor sich ging. Aber auf alle Fälle steht das einfach so da. Wer viel gesammelt hatte, hatte irgendwie nicht mehr, als wer wenig gesammelt hatte. Alle hatten genug. Nun, daraus lernen wir Folgendes. Was Gott uns in seiner Gnade gibt, als Vorsorge, tägliche Vorsorge, genügt. Weder können wir daraus mehr machen, als was Gott uns gibt. Wir können es nicht mehren. Noch kann es uns zu wenig sein. Es genügt. Wir können auch sagen, Christus genügt. Was uns Gott in seinem Sohn gegeben hat, genügt. Und das schlichte Vertrauen darauf, dass uns Christus genügt, ja, das sättigt die Seele. Jeden Tag. Jeden Tag. Im Psalm 16 wird dieses Thema behandelt, dass es Leute gibt, die wollen mehr. Und weil sie mehr wollen, gehen sie dieses Mehr suchen. Aber dieses Mehr, wo muss man es suchen, wenn man mehr will? Dann muss man es außerhalb des Willens Gottes suchen, sagen wir es. Gleich wie es ist bei den Götzen. Und so sehen wir das auch hier. Verse 19 und 20. Mose sprach zu ihnen, niemand lasse davon übrig bis an den Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, etliche ließen davon übrig bis an den Morgen. Da wuchsen Würmer drin. Oder jene, die am Sabbat sammeln gingen. Verse 26 bis 28. 6 Tage sollt ihr sammeln. Aber am 7. Tag ist Sabbat, an dem wird es nicht sein. Und es geschah am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Und sie fanden nichts. Das heißt, sie wollten mehr als ihnen Gott. Und letztlich heißt das, wir wollen mehr, als das uns Gott in Christus gegeben hat. Das, was uns Gott in Christus gegeben hat und täglich darreich genügt und nicht, wir wollen mehr. Und dann laufen wir den Götzen nach. Dann tun wir das, was in Psalm 16 steht. Psalm 16, Vers 4. Und 5. Viele werden der Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen. Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Bechers und meiner Glut. Das sagt David. Der Herr ist mein Teil. Und was er mir gibt, genügt mir. Mir ist das Los an lieblichen Örtern gefallen. Was er mir gegeben hat und täglich gibt, das ist vollkommen, das ist gut. Der Herr selbst ist mein Teil. Aber jene, welche einem anderen nacheilen, werden sich die Schmerzen mehren. Und dazu schrieb der gottselige Matthew Henry in seinem Bibelwerk, wer sich die Götter mehrt, mehrt sich selbst die Schmerzen. Denn wer findet, ein einziger Gott sei zu wenig, wird finden, dass 2 zu viele sind und dass ihm auch 100 nicht genügen. Genau so ist es. Wenn uns Christus nicht genügt, dann werden wir finden, dass 2 Götter zu viele sind und dass auch 100 wirklich nicht genügen. Das, was uns Gott gibt, ja, es ist wirklich so, wir können es nicht mehren und es kann uns nie zu wenig sein. Genau richtig. Aber es gab Leute, die gingen auch am Sabbat sammeln, die wollten mehr, waren unzufrieden. Und dann gab es andere, die haben aufbewahrt auf den nächsten Tag. Warum haben die aufbewahrt? Ja, sie waren ja ohne Essen gewesen, vielleicht einen Tag, und nachher kam das Essen, oh, da ist was zu essen. Und dann haben sie gegessen. Dann haben sie so am Abend so sich hinter dem Ohr gekratzt. Sicherheitshalber sparen wir ein bisschen was für morgen. Sie glaubten Gott nicht. Sie vertrauten ihm nicht, dass er sie morgen versorgen wird. Und sie dachten, sie müssen selbst dafür sorgen, dass sie das Nötige haben. Unglaube, ein Ausdruck des Unglaubens, des Misstrauens Gott gegenüber. Und schließlich, zum Schluss des Kapitels, Gedächtnis der Fürsorge. Sie sollten von diesem Manna nehmen und es aufbewahren als Zeugnis dafür, wie Gott das Volk in der Wüste gespeist hat. Kapitel 16, Vers 32, Mose sprach, dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure Geschlechter, damit sie das Brot sehen womit ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten heraufführte. Nun gleichzeitig sollte das natürlich auch ein Hinweis sein, wie uns das Johannesevangelium lehrt, dass Gott vom Himmel dem Menschen das wahre Brot gibt, Christus. Sie nannten dieses Brot Manna. Manhu, was ist denn das, haben sie gefragt. Was ist das? Es war ihnen etwas ganz Wundersames. Sie hat das noch nie gesehen, noch nie sowas gehört. Vom Himmel fällt etwas hier auf den Boden und wir können es essen und es erhält uns das Leben. Aber noch viel größer ist das Wunder, dass Gott, der unumschränkte, ewige Gott, der Geist ist, dass er Mensch wird und in diese Welt kommt und unter uns lebt. Und sein Leben sich selbst dahin gibt, um uns das Leben zu geben und zu erhalten. Lesen wir zum Abschluss diese Verse aus Johannes 6. Wo der Herr Jesus selbst dieses Kapitel auslegt. Und damit eigentlich sagt dieses Manna, das Gott den Kindern Israel gab, erinnert uns daran, dass Gott seinen Sohn gibt und mit seinem Sohn und in seinem Sohn uns alles, alles, was wir brauchen. Johannes 6, 31, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle.